Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Das ist der, Herr Professor Patzelt, ich denke, das ist der gute Abstand.
Perfekt.
Damit Sie was davon haben.
So, jetzt dürfen wir keine unanständigen Scherze mehr machen.
Meine Damen und Herren, ich begrüße Sie ganz herzlich im Namen des Ergon Verlages aus Würzburg. Ich darf Ihnen Herrn Professor Werner Patzelt vorstellen, Lehrstuhlinhaber Politikwissenschaft an der TU in Dresden. Er ist bekannt aus den Medien. Ihr Applaus. Er ist bekannt aus den Medien, Funk, Fernsehen, Presse. Und er stellt sein neues Buch vor, was erst vor 3 Tagen fertig wurde. Und wir haben es so vorgesehen, dass er zuerst lesen wird aus verschiedenen Reden, Kapiteln, wie Sie es nennen mögen, eine Viertelstunde, 20 Minuten. Und danach steht er selbstverständlich zur Diskussion zur Verfügung. Das Buch können Sie erwerben und er wird es auch signieren, wenn Sie es wünschen. Viel Vergnügen, meine Damen und Herren.
Ja, dann bin wohl ich dran.
Genau.
Ich bin der Anregung des Ergon Verlags sehr gerne gefolgt. Verschiedene, teils an entlegener Stelle veröffentlichte, teils nur auf meinem Blog publizierte Texte über Zuwanderung nach Deutschland, über die Integration der Zugewanderten in die deutsche Gesellschaft und über ein zukunftsorientiertes Selbstverständnis dieses alten Landes in einem eigenen Buch zusammenzustellen. Die dafür passenden Texte, von denen der älteste aus dem Jahr 2008 stammt, also ungefähr 10 Jahre Reflexion über dieses Thema, wird hier wiedergespiegelt. Ich habe die dafür passenden Texte so angeordnet und vor allen Dingen durch Kürzungen so überarbeitet, dass nicht eine Art Sammelband entstanden ist, sondern ein Buch, das sich auch gerade in der Abfolge der Kapitel, wie mir scheint oder wie ich hoffe, gut lesen lässt. Am Anfang geht es um die Erscheinungsformen und Voraussetzungen und Erhaltungsbedingungen einer nachhaltigen Willkommenskultur. Dann geht es um die Zusammenhänge zwischen Demografie, Demokratie und gesellschaftlichem Zusammenhalt. Dann folgen Reflexionen, welche das große Migrationsgeschehen seit dem Sommer 2015 bis ein Jahr später begleitet haben. Dann geht es um die Frage, ja, wie denn ist denn jetzt eine vernünftige Zuwanderungs- und Integrationspolitik zu machen? Und am Schluss wende ich mich dann noch zu den Quellen von Migrationsdruck und den Quellen von Integrationsproblemen auf der einen Seite und dann besonders noch dem Islam, Muslimen und der Sicherung gesellschaftlichen Zusammenhalts bei starker muslimischer Migration in unser Land. Den Grundton des ganzen Buches geben klar die ersten und die letzten Sätze des ersten abgedruckten Textes an. Bei ihm handelt es sich um meine im Plenarsaal des Sächsischen Landtages gehaltene Festrede anlässlich der Einbürgerungsfeier für die nach Sachsen eingebürgerten Migranten des Jahres 2008. Und daraus folgt nun das erste Lesestück. Herzlich willkommen in Deutschland als unsere Mitbürgerinnen und Mitbürger, als Teil des deutschen Volkes. Jeder von Ihnen wird seine eigenen Gründe gehabt haben, Deutscher werden zu wollen. Und ich will Ihnen heute erzählen, warum ich selbst gerne ein Deutscher bin. Und zwar trotz der völlig richtigen Aussage des früheren Bundespräsidenten Gustav Heinemann, es gäbe schwierige Vaterländer und Deutschland sei eines davon. Doch mit diesen Schwierigkeiten ist es im Grunde wie mit den Schwierigkeiten eines gerne ausgeübten Berufs. Man ist stolz auf diesen Beruf, man freut sich, ihn auszuüben und findet doch immer wieder gute Gründe, sich über ihn und das, was er von einem verlangt, auch tüchtig zu ärgern. Oder es ist wie mit einer Familie. Man ist stolz auf ihre Leistungen und ihre Angehörigen und weiß trotzdem um so manches Schaf in der Familie, auch um so etliche Dinge, die besser nicht geschehen wären. Kommt auf das alles die Rede, dann schämt man sich und setzt seine Kraft daran, eben das alles selber zu machen, was andere aus der Familie einst schlecht machten. Warum also bin ich selbst gerne ein Deutscher und warum will ich Ihnen das heute erzählen, den Zugewanderten wohlgemerkt des Jahres 2008? Aus einem doch ganz einfachen Grund. Jeder von Ihnen möge für sich selbst überprüfen, wie weit er meine Gründe teilt, gerne ein Deutscher zu sein, was er diesen Gründen hinzuzufügen hat und welche Gründe es über die bisherigen eigenen Motive hinaus auch noch geben könnte, ein Deutscher geworden zu sein und es gerne zu bleiben. Und dann kommt der Hauptteil der Rede und sie mündet in folgenden Schluss. Eine Nation ist wohl wie ein großes Haus, auf dessen Dach man steht. Man hat es nicht selbst gebaut. Und letztlich könnte man auch auf dem Dach eines anderen Hauses stehen. Aber die eigenen Eltern kamen in diesem Haus zur Welt oder haben es einst bezogen, wie sie alle unser deutsches Haus. Und also ist man für dieses Haus nun auch mitverantwortlich. Es wird gut sein, die Räume oder Winkel dieses Hauses zu durchstreifen und sich über alles das zu freuen, was an diesem Haus gelungen ist. Es wird nicht minder gut sein, möglichst viel von dem aufzuräumen und in Ordnung zu bringen, was durcheinander geraten oder brüchig geworden ist. Es wird auch heilsam sein, alles an diesem Haus zur Kenntnis zu nehmen, was missraten, verkommen oder zerstört worden ist. Eines Teils wird man hieraus Lehren dafür ziehen, wie man nun selbst an diesem Haus weiterbauen sollte, was anderes aber unbedingt zu vermeiden wäre. Andernteils wird man dafür Sorge tragen, dass die Folgen früherer Baufehler beseitigt oder wenigstens gemildert werden. Im Übrigen wird man sich freuen, wenn andere in das eigene Haus kommen, sich dort wohlfühlen und es loben. Falls das eigene Haus ein großes und stabiles ist, vielleicht auch noch so viel Grund um sich herum besitzt, dass man an diesem Haus weiterbauen kann, dann wird man sich sogar freuen, wenn andere zur eigenen Hausgemeinschaft gehören wollen, wenn sie mit Vorfreude und mit gutem Willen einziehen und sich daran machen, gemeinsam mit den bisherigen Bewohnern jenes Haus zu verschönern. Sie alle sind in unser deutsches Haus nun eingezogen. Seien Sie herzlich willkommen. Kümmern wir uns jetzt gemeinsam um dieses Haus, verschönern wir es und machen wir es so gut, wie es vielleicht noch nie gewesen ist. Das endet den ersten Text dieser Rede zur Einbürgerungsfeier. Die anderen Texte des Buches arbeiten im Grunde nur aus, was hier angelegt oder grundgelegt worden ist. Ganz gleich, ob es sich um die Gedanken zur Notwendigkeit handelt, dass Deutschland zu einem hoffentlich gut zusammenhaltenden Einwanderungsland wird oder um die Analyse von Fehlern unserer jahrzehntelangen Nicht-Einwanderungspolitik sowie der Ursachen unserer fahrlässigen Nicht-Integrationspolitik oder darum, wie wir die Bewältigung unserer spätestens seit dem Herbst 2015 ganz unübersehbaren Migrations- und Integrationsprobleme, wie wir deren Behebung tatsächlich schaffen können. Diese Probleme konnte man allerdings auch schon während der euphorischen Phase der Praxis unserer Willkommenskultur erkennen. Und das zeigt ein anderer Text. Er ist bislang lediglich auf meinem Blog publiziert, und zwar am 6. September 2015. Die sogenannte Grenzöffnung war in der Nacht vom 4. auf den 5. September. Und am 6. September entstand dann folgender Text mit dem Titel »Deutsche Willkommenskultur – ein Sommermärchen«. Zwei widerstreitende Gefühle werden bei manchem aufkommen, wenn Sie die Bilder von jenem Empfang sehen, den unsere Landsleute derzeit in vielen Städten den etwa von Ungarn und Österreich eintreffenden Migranten bereiten. Es macht stolz auf unser Land, wenn es jene mit Willkommensschildern, Geschenken und wohl vorbereiteten Quartieren begrüßt, die mit Sehnsucht zu uns kommen. Und wenn dies mit Zeichen aufrichtigen Glücks beantwortet wird. Was für ein Wandel seit jenen Jahren, da es wahrlich niemanden in jenen Trümmerhaufen eines diskreditierten Volkes zog, der Deutschland damals war. Und welch ein Kompliment an unser Land, auch an jene, die es aufgebaut und ausgestaltet haben, dass so viele nicht mehr damit zufrieden sind, in so schöne Länder wie die Türkei, Griechenland oder Italien gelangt zu sein, dass sie auch nicht schon in Ungarn oder gar Österreich sich am Ziel ihrer Wünsche sehen, sondern wirklich erst in Deutschland. Abgesehen von jenem kleinen Teil, der ins Vereinigte Königreich oder nach Schweden weiterstrebt. Und tatsächlich prägen jetzt nicht Neonazis oder wie immer man sie nennen will, das vorherrschende Bild unseres Landes, auch nicht jene Schlägertrupps, die in Bahnhöfen oder sonst wo einfallen, sondern jene, die es mit anderen aufrichtig gut meinen. Und zumal mit jenen, die nicht das Glück hatten, in einem so friedlichen, so leicht ein gelingendes Leben ermöglichenden Land wie dem unseren geboren zu sein. Das also ist das eine, das wirklich schöne Gefühl. Zum anderen Gefühl führt die Frage, was wohl werden wird, wenn die Migranten Folgendes zu erleben beginnen. Deutschland ist keine Art Paradies, wo jedem nach seinen Bedürfnissen gegeben wird. Im allerbesten Fall winkt ein gelingendes Berufsleben, wie es so viele Deutsche haben. Doch im üblichen Fall wartet harte Arbeit ganz ohne sonderlichen Aufstieg, den erst die Kinder machen werden, falls sie sich nicht in Sonderkulturen eingekapselt, sondern in unser Land integriert haben. Und sehr viele der Migranten werden wohl auf Dauer nicht mehr als eine Existenz auf Hartz-IV-Niveau führen können, weil sie es nicht schaffen werden, die für den ihnen zugänglichen Arbeitsmarkt nötigen Qualifikationen oder überhaupt die erforderlichen Sprachkenntnisse zu erwerben. Dann empfinden sie täglich aufs Neue, dass der Lohn ihrer schweren Reise eine Unterschichtenexistenz ist, die täglich demütigt. Wird dann nicht bald schon Zorn auf dieses Land einsetzen, das gleichsam falsche Versprechungen gemacht hat, das den bloß Zugewanderten offenbar geringere Chancen bietet als jenen, die schon lange da sind oder sich den Deutschen angeglichen haben? Und was werden die Früchte solchen Zorns sein? Vor allem, wenn sie sich mit religiösen Gefühlen verbinden. Man mag sich selbst oder anderen jetzt tröstend, vielleicht auch abwiegelnd sagen, so weit wird es schon nicht kommen. Es hängt doch ganz von uns ab, derlei zu verhindern, nur Mut und helfend zugepackt. Letzteres ist schon richtig. Doch Hoffnung versetzt nicht jeden Berg. Idealismus kann an der Wirklichkeit auch zerschellen. Nicht alle Anstrengungen lassen sich durchhalten. Und wenig hat schlimmere Folgen als enttäuschter guter Wille. Wenn dieser gute Wille besonders groß ist, wie derzeit bei den allermeisten Deutschen und bei so vielen Migranten, dann lässt das die Sorgen um die unbeabsichtigten oder leicht übersehenen Folgen all dessen erst recht wachsen. Jüngere mögen sich in solchen Lagen gern von der Schönheit idealistischer Ausnahmezeiten tragen lassen. Erfahrene aber wissen, dass es auch Entwicklungen in Sackgassen gibt, in denen angekommen versteht meist keiner mehr so recht, warum die Schrecknisse der Gegenwart sich nicht abwenden ließen, als mancher sie doch kommen sah. Zwar bestraft das Leben dann auch jene Trojaner, die das hölzerne Pferd zuvor unbelehrbar freudig in ihre Stadt gezogen haben. Kassandra aber war durchaus nicht glücklich, als ihre Warnungen sich als begründet erwiesen. Das ist der zweite Text, aus dem ich lesen wollte. Auf dem Höhepunkt der Zuwanderungsbewegung entstand dann in Gespräch mit einigen sächsischen und außersächsischen CDU-Politikern und mit politisch nahestehenden Kollegen der Gedanke, eine konkrete Position zur Einwanderungs- und Integrationspolitik sowohl für innenpolitische als auch für parteipolitische Zwecke klar zu formulieren. Damals fand sich dann eine Arbeitsgruppe zusammen, für die ich im Dezember 2015 den Entwurf eines Manifests für eine vernünftige Einwanderungs- und Integrationspolitik verfasste. Auch der Text ist im Internet und jetzt im Buch verfügbar. Aus diesem Text folgen nun einige wenige Passagen. Anhand, so geht dieser Text los, den ich vorlesen will, anhand des folgenden Begriffsdreiecks lässt sich die nötige Diskussion um sinnvolle Grundsätze deutscher Einwanderungs- und Integrationspolitik menschlich sensibel sowie politisch zielorientiert führen. Erstens Gerechtigkeit. Einesteils folgt aus dem Wunsch nach Gerechtigkeit das humanitäre Anliegen unserer Einwanderungspolitik. Wir wollen jenen Menschen helfen, die mit ihrem Land und dessen politischer Ordnung nicht so viel Glück haben wie wir. Andernteils muss Gerechtigkeit auch den schon im Lande Lebenden widerfahren. Gerechtigkeitsempfinden aber gerät in Gefahr, wenn Solidarität auf Dauer über plausible Grenzen hinaus beansprucht wird. In genau dieser doppelten Hinsicht müssen wir unsere Einwanderungs- und Integrationspolitik am Leitwert der Gerechtigkeit ausrichten. Zweitens, Beheimatung. Einesteils ist Beheimatung jener Zustand, in dem ein Großteil unserer Bevölkerung lebt. Man hat in diesem Lande seine Heimat und will sie auch nicht verlieren. Andernteils ist Beheimatung jener Vorgang, in dem man von einem Fremden zu einem Dazugehörenden wird. Genau solches Heimischwerden soll durch Integrationspolitik gefördert werden. Wenn wir in unserer Einwanderungsgesellschaft den unbedingt wünschenswerten gesellschaftlichen Zusammenhalt nicht gefährden wollen, dann muss also unsere Politik auf Beheimatung in diesem doppelten Sinn ausgehen. Und drittens Rahmenkultur. Gemeint ist jene Kultur, die uns bei aller legitimen Verschiedenheit auch noch in einer multikulturellen und multiethnischen Gesellschaft dauerhaft zusammenhalten kann. In Deutschland umfasst diese Rahmenkultur neben der freiheitlichen demokratischen Grundordnung jene kulturellen Errungenschaften, denen unsere Verfassungsordnung überhaupt erst ihre Plausibilität verdankt. Dazu gehören unverzichtbar die Trennung von Staat und Religion, die Wertschätzung des Strebens nach einem selbstdefinierten Lebensglück sowie die Verbindung von Freiheit mit persönlicher Verantwortung für die Folgen der Nutzung von Freiheit. Zur Rahmenkultur gehören aber auch jene kulturellen Selbstverständlichkeiten, die das eine Land im Vergleich mit anderen Ländern besonders machen. In Deutschland reichen solche Selbstverständlichkeiten vom Deutschen als gemeinsamer Sprache über vernünftige Alltagspraxen wie der Mülltrennung bis hin zu jenen wichtigen Lehren, die speziell unser Land aus den nationalsozialistischen Verbrechen gezogen hat. Ebenso gehören landsmannschaftliche und regionale Selbstverständlichkeiten zu jener Rahmenkultur, die durch Zuwanderung ja nicht zum Verschwinden gebracht, sondern womöglich bereichert werden soll. Selbst ein Deutschland, so geht es nach etlichen Absätzen weiter, selbst ein Deutschland, das sich zu einem Einwanderungsland umgestaltet hat, wird, wie die anderen Einwanderungsländer auch, ein Nationalstaat bleiben. Zudem werden sich jene anderen Nationalstaaten, aus denen die Europäische Union besteht, während der nächsten Jahrzehnte ganz gewiss nicht auflösen. Folglich wird keine Einwanderungs- oder Integrationspolitik nachhaltig sein, die auf ein postnationales Deutschland in einer postnationalstaatlichen Europäischen Union ausgeht. Entsprechenden Ausgestaltungsversuchen unserer Einwanderungs- und Integrationspolitik ist deshalb mit Nachdruck entgegenzuwirken. Konkrete Bausteine einer zielführenden Migrations- und Integrationspolitik unseres Landes werden dann im Text über "Wir schaffen das, doch was schaffen wir und wie?" vorgestellt und begründet. Es reicht jetzt natürlich nicht die Zeit, um diese konkreten Ratschläge hier vorzutragen, also muss die Nennung der Überschriften genügen, aber hinter jeder Überschrift findet sich höchst Konkretes. Die Überschriften lauten: Maßnahmen zur Beeinflussung von Art und Umfang der Zuwanderung nach Deutschland, Maßnahmen zur guten Integration der in Deutschland verbleibenden Migranten, Veränderung kontraproduktiver deutscher Positionen in der EU-Migrationspolitik, Maßnahmen, Notmaßnahmen wohlgemerkt, zum Fernhalten, Überfordern vieler Flüchtlinge von Europa, Maßnahmen zur Beseitigung von Fluchtursachen und Maßnahmen zur Sicherung des Fortbestehens guten Willens in unserer Einwanderungsgesellschaft. Nur ein einziger Satz sei aus diesem Kapitelbereich wegen seines von mir durchaus angestrebten Provokationspotenzials vorgelesen. Dieser Satz lautet: Sobald die Haushaltssituation die Aufnahme und Integration von Geflüchteten erschwert, erhöht Deutschland nötigenfalls die Steuern für Spitzenverdiener, führt eine administrierbare Vermögens- und Erbschaftssteuer ein und verlängert die Lebensarbeitszeit. Dass auf diese Weise konkret fühlbar wird, worin das aus humanitären Gründen geforderte Teilen des eigenen Wohlstands besteht, dürfte die leicht ins rein ethische aufsteigende Debatte um Deutschlands Einwanderungspolitik in wünschenswerter Weise erden. Schlussbemerkung. Mir scheint, dass dieses Buch über neue Deutsche in einem alten Land, das ganz im Dreiklang von Zuwanderungsbefürwortung, von Realismus und von Politiknähe angelegt ist, dass dieses Buch eine abgerundete und von mir im Übrigen seit jeher durchgehaltene Position zu Deutschlands Zuwanderungs- und Integrationspolitik aufzeigt. Dieser Band bietet somit ein konstruktives Gegengewicht zu jenen oft ganz rechthaberischen, auch offen feindseligen Debattenbeiträgen über den Wandel unseres Landes hin zu einem Einwanderungsland, die, zumal seit dem Aufkommen von Pegida und der politischen Ortsverlagerung der AfD, unsere deutschen Diskussionen prägen. Und mir scheint obendrein, gerade um der weiteren Stabilität unseres Landes willen, braucht es eine Position wie die von mir in diesem Buch vertretene. Diese Position ist fest in bewährten Grundsätzen verankert, ist für neue Entwicklungen aber offen und sie bietet eine gemeinsame Gesprächsbasis für wechselseitig lernwilligen Streit in einer höchst wichtigen Sache. Deshalb wünsche ich diesem Buch viele Leser, eine gute Aufnahme und zu diesem Zweck viele positive Besprechungen. Und falls es nun zu diesem Buch Fragen gibt, freue ich mich, sie gleich zu beantworten. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
Herr Professor Patzelt, ich danke Ihnen ganz herzlich. Also bitte Ihre Fragen, Ihre Anregungen. Jetzt gehört Ihnen das Gespräch.
Alle sind totgeredet. Da drüben. Zumindest habe ich das Gefühl, dass viele Leute mich kritisieren. Und ich habe das Gefühl, dass sogar einige von denen wissen, was ich sage. Und ich habe den Eindruck, und damit komme ich zum ernsten Teil der Antwort, dass mehr und mehr Leute begreifen, dass ich diese Sache richtig einschätze und eigentlich immer schon die richtigen Ratschläge gegeben habe. Und tatsächlich ist vieles von dem, was ich vor 3-4 Jahren verlangt habe, inzwischen Regierungspolitik geworden. Nicht, weil man auf mich gehört hätte, sondern weil die Probleme ebenso sind, wie ich sie immer beschrieben habe und weil Leute unter dem Druck der Wirklichkeit beim Rendezvous mit der Wirklichkeit dann ab und zu eben doch von falschen Sichtweisen, falschen Handlungen ablassen.
Bitte.
Wer wollte?
War keiner? Also Sie haben die Möglichkeit. Ich denke, es hat doch einige Fragen aufgeworfen. Ja, da der Herr.
Sie haben ja eine Versachlichung auch angemahnt. Ohne Verschwörungstheoretiker zu sein, habe ich doch den Eindruck, dass die politischen Akteure auch ganz andere Ziele mitverfolgen in diesem ganzen, dieser ganzen Problemlage. Die einen wollen jegliche Veränderungen der Gesellschaft blockieren und die Heimat Heimat sein lassen. Die anderen wollen mit Hilfe der Migranten die kapitalistische Gesellschaft ad absurdum führen. Und andere wollen den Nationalstaat auflösen, auch mit dem Vehikel Migration. Teilen Sie, sage ich mal, diese Einschätzung oder schieße ich da übers Ziel hinaus?
Ich würde die Zielfestigkeit unserer politischen Führung nicht überschätzen und die Zielsicherheit unserer Bundeskanzlerin auch nicht. Denn wir haben schon oft erlebt, dass gestern das eine richtig war, etwa die Verlängerung der Laufzeit für Kernkraftwerke und kurze Zeit später das Gegenteil. Deswegen rate ich dringend davon ab, Meisterpläne hinter konkreter Politik zu sehen. Es ist eher so, wie es ein berühmter Buchtitel vor einigen Monaten ausdrückte, es handelt sich um Getriebene. Um Getriebene von Entwicklungen, deren Wucht sehr viele unterschätzt haben. Umdrein ist es so, dass in Zuwanderung nach Deutschland und den davon ausgelösten Wandel unserer Gesellschaft viele sehr unterschiedliche Hoffnungen projizieren. Die Arbeitgeberverbände haben doch auf dem Höhepunkt der Zuwanderung doch tatsächlich Inserate gemacht, wo drinnen stand, wir sollen glücklich sein, denn uns wird Wertvolleres als Gold geschenkt, nämlich Menschen, die sozusagen als Arbeitskräfte unserem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen, mit denen man dann idealerweise auch die Lohnkosten senken kann, weil es einfach eine große Nachfrage nach Arbeit gibt. Andere sahen die Zuwanderung gerne, weil sie den Eindruck hatten, alles Schlimme an diesem Land kommt davon her, dass es deutsch ist. Je mehr man das Deutsche an Deutschland ausdünnt, umso sicherer wird Deutschland vor einer Wiederkehr des Nationalsozialismus geschützt, umso besser leben unsere Nachbarn. Also kommt möglichst zu uns, lasst uns mit diesen Deutschen nicht allein, wie es auch eine oft plakatierte Sprechweise gewesen ist. Aber viele sind einfach Projektionen aus unterschiedlichen Motiven, die sich eine Zeit lang aus scheinbarer Evidenz rechtfertigen und verstärken. Mir scheint, wir haben einfach die Büchse der Pandora geöffnet. Wir haben Entscheidungen getroffen, deren Konsequenzen wir nicht abgesehen haben. Und jetzt müssen wir guten Willens durch diese Probleme durch.
Meine Damen und Herren, ich kriege gerade das Zeichen. Ich danke Herrn Professor Patzelt nochmal. Ich danke Ihnen, dass Sie da waren. Das Buch ist drüben käuflich zu erwerben. Und Herr Professor Patzelt signiert es gerne, wenn Sie es möchten. Vielen herzlichen Dank.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.